Untertags brennt jetzt meistens die Sonne so richtig auf die Dächer im Ort. Und abends, wenn es ein wenig kühler ist, spielt die Bundesmusikkapelle Alpbach sowie am vergangenen Freitag ein Platzkonzert vor der Dorfkirche. Kurz gesagt, die Tage verfliegen. Sogar im Ö1 Mittagsjournal hieß es am Samstag, dass die Konferenz, also das Forum Alpbach, jetzt in ihre Intensivphase geht. Ja, und das ist richtig, denn seit Samstagnachmittag laufen die sogenannten Europe in the World Days. Diesmal werden hier unter anderem aufeinandertreffen US-Vizeaußenminister James O'Brien, die EU-Abgeordnete der FDP Svenja Hahn, der ehemalige EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso, der deutsche Ex-Außenminister und Grünen-Politiker Joschka Fischer. Sie alle waren, so wie der einstige Obama-Berater und Wirtschaftsvisionär Nipun Mehta, Teil der großen Eröffnung der Europe in the World Days am späten Samstagnachmittag mit Forumspräsident Andreas Treichl.
I would love to see the EU rocking. I would love to see it. Let's hope that the US goes back in the right direction.
Ja, und in den kommenden Tagen bis Dienstag wird es jetzt sehr viel um verschiedene Themen gehen, zum Beispiel um die Geopolitik der EU-Erweiterung. Dazu wird etwa auch Europaministerin Caroline Edt-Stadler mit dem montenegrinischen Präsidenten Jakov Milatovic diskutieren. Es wird aber auch um Europas wirtschaftliche Sicherheit gehen und um den Wandel in der europäischen Politik. Der neue CEO der Erste Group, Peter Bosek, wird am Montag in der Früh bei einem Panel mit der früheren dänischen Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt und der französischen Wirtschaftsexpertin Sylvie Goulard unter anderem darüber reden. Und jetzt verrate ich Ihnen den englischen Titel der Session, weil er einfach besser klingt. What the EU needs to do to get things right. Und eine sehr frühe Session gibt es dann auch mit der Präsidentin des Kosovo, Vjosa Osmani, und zwar am Sonntag um 8 Uhr. Ebenso anwesend ist die Vizepremierministerin Moldawiens, Christina Gerasimov. Ja, und die Letztgenannten werden übrigens ab 30. August schon wieder aufeinandertreffen, und zwar in Prag bei der Sicherheitskonferenz GLOBSEC.
Was in Alpbach wichtig ist.
And we all see results.
Der Pressepodcast aus Alpbach wird unterstützt von der Erste Group.
Willkommen bei Folge 4 aus Alpbach, in der wir Ihnen zeigen wollen, wie Seminare und Labs genau funktionieren. Das Forum hat sich selbst ja vorgenommen, dass die einzelnen Arbeitssessions nicht ins Leere laufen oder etwa an der Ortsgrenze von Alpbach einfach verpuffen sollen, sondern das ganze Jahr über weiterentwickelt werden und zu möglichst konkreten Lösungen führen sollen. Eva Wienreuther hat sich deswegen angesehen, wie die deutsche Stadt Mannheim seit 3 Jahren in einem der Labs an ihrer grünen Zukunft arbeitet. Dazu erzählt sie Ihnen später mehr. Vorher hören wir aber Thomas Seifert. Er hat den Militär- und Ukraine-Experten Franz Stefan Gadi getroffen. Der ist jetzt 2 Tage lang im Lab zur europäischen Souveränität in Sicherheit und Verteidigung gesessen. Und wir wollten von ihm wissen, was er da für sich mitnehmen konnte und haben ihn dann auch gleich um seine Einschätzung zum jüngsten militärischen Vorstoß der Ukraine auf Kurs gebeten.
Ich glaube, der allerwichtigste Punkt, den ich mitgenommen habe in diesem Lab, war wirklich, dass eben Sicherheit nicht alles ist, aber ohne Sicherheit ist alles nichts. Also wie ein hoher ehemaliger Beamter der Europäischen Union eben in diesem Lab mitgesagt hat, wir müssen nicht großartig über einen gemeinsamen Binnenmarkt reden oder über eine gemeinsame landwirtschaftliche Politik, wenn unsere Ländereien, wenn unser Territorium von einem potenziellen Aggressor überrannt wird oder wir in einen Krieg gezogen werden. Und wir müssen nun eben unsere europäischen Verteidigungsanstrengungen verdoppeln, verdreifachen, eben um quasi wirklich einen zukünftigen Konflikt abzuschrecken. Und dazu gehört eben eine nachhaltige, gut finanzierte Rüstungs- und Verteidigungsindustrie. Und unter anderem bin ich da drauf gekommen, eben, dass es zum Beispiel diese sogenannten ESG-Kriterien gibt, also die Environmental Social- und Corporate-Governance-Kriterien, die seit einigen Jahren eben aktiv von der Europäischen Union gefördert werden und die eben besagen, dass nur Unternehmen quasi finanziert werden sollen von europäischen Banken, die eben diese Kriterien erfüllen. Und das sind eben Kriterien im Bereich Nachhaltigkeit, sozialem und nachhaltigem Unternehmertum. Und hier ist es zum Beispiel so, dass Rüstungsunternehmen oder Unternehmen, die halt in der Verteidigungsbranche aktiv werden, oft von vornherein schon ausgeschlossen werden von Finanzierungsmöglichkeiten. Das mag auf den ersten Blick Sinn machen gesellschaftlich, aber letztendlich schneiden wir uns da wirklich ins eigene Fleisch, weil dadurch eben wir es nicht zusammenbringen, wirklich eine innovative Rüstungs- und Verteidigungsindustrie in Europa zu etablieren.
Aber ist es nicht schmerzlich, Geld für Panzer statt für Pensionistenheime, Schulen oder Spitäler auszugeben?
Ich finde immer, dass es ein bisschen falsch ist, eben zu sagen, okay, wir investieren in Gerät, das dann nie verwendet wird, beziehungsweise es ist immer da, also Butter und Kanonen quasi dieser Unterschied. Das Schönste wäre wirklich, wenn wir in ein gut ausgerüstetes, gut finanziertes Heer investieren, in eine gut finanzierte, langfristig durchdachte europäische Rüstungsindustrie, die uns unabhängiger macht, auch von gewissen Partnerländern, und dass wir nichts von diesem Gerät je wirklich einsetzen müssen, dass das quasi jetzt unter Anführungszeichen verrottet in den Arsenalen, weil wir eben so ein Abschreckungspotenzial entwickeln, dass uns ein potenzieller Aggressor nicht angreift. Ja, ich sehe es als eine große Versicherungspolize, und es ist, wie gesagt, nicht alles, aber ohne eben effektive Verteidigung ist alles andere nichts auf wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Ebene hier in Europa. Und wir haben sehr viele Werte, die es auch wirklich gilt zu verteidigen und die nach wie vor einzigartig sind in dieser Welt, würde ich sagen. Wenn der erste Schuss fällt, haben wir auf der politischen Ebene und auf der verteidigungspolitischen Ebene schon versagt, würde ich sagen. Daher ist eine kluge, fundierte Sicherheitspolitik basierend auf einem gesunden Abschreckungspotenzial, das nicht in eine Rüstungsspirale droht abzugleiten, gepaart mit einem offenen Dialog gegenüber potenziellen Gegnern, einen konstruktiven Dialog, und eben in der Diplomatie ist nie das letzte Wort gesprochen. Das möchte ich auch hier sagen. Ja. Also die Kombination von diesen Sachen brauchen wir, um konstruktiv und strategisch langfristig die Sicherheit dieses Kontinents zu gewährleisten.
Franz Stefan Gadi ist ein gefragter Experte des Ukraine-Kriegs. Ich frage ihn, was wäre, wenn ein Reisender aus der Zukunft Präsident Wladimir Putin gesagt hätte, dass aus seinem ursprünglichen Plan eines Blitzkriegs gegen die Ukraine nichts wird? Hätte Russland die Ukraine trotzdem überfallen?
Das ist eine sehr spannende Frage, und ich kann natürlich hier jetzt nicht Kaffeesud lesen sozusagen, betreiben, aber ich würde sagen, man kann ein sehr gutes Argument zusammenfügen, wo mit mittlerer bis hoher Wahrscheinlichkeit man annehmen könnte, dass Wladimir Putin nicht die Ukraine angegriffen hätte, wüsste er, dass eben so wie jetzt mehrere hunderttausend russische Staatsbürger getötet, verwundet sind, dass eine Hyperinflation teilweise droht Russland, dass die Wirtschaft langfristig dadurch stark betroffen sein wird und dass letztendlich Russland auch international isoliert sein wird. Also er hat es konzipiert, diesen Angriff als kurze Polizeiaktion innerhalb von einigen Tagen. Das Muster war wirklich die Übernahme der Krim 2014, relativ unblutig und einen Regimewechsel und nicht einen wirklich hochintensiven Abnutzungskrieg, wie er sich jetzt darstellt in der Ukraine. Ich glaube, wir müssen abwarten, wie sich die Operation im Raum Kursk entwickelt. Was klar ist, ist, dass die ukrainischen Streitkräfte in den letzten Tagen wenig zusätzliche Geländegewinne gemacht haben. Und jetzt ist es eigentlich hauptsächlich so, dass man abwarten muss, was die russische Reaktion ist. Wir sehen im Donbass, dass die russischen Streitkräfte nach wie vor auf dem Vormarsch sind. Sie werden auf die Stadt, strategisch wichtige Stadt Pokrovsk zumarschieren, wo wir beide, glaube ich, mehrmals auch waren in der Vergangenheit. Und nicht zwangsläufig jetzt diese Stadt nehmen im Sturm, sondern vielmehr, glaube ich, südlich beziehungsweise auch entlang anderer Achsen an dieser Stadt vorbeistoßen, um eben letztendlich den russischen Truppen die Möglichkeit zu geben, den ukrainischen Verteidigern entlang der Hauptverteidigungslinie bei Sloviansk, Kramatorsk in den Rücken zu fallen, beziehungsweise weit im Süden auch in Vuledar. Und es ist eine sehr prekäre Situation im Donbass. Und man muss abwarten, ob es nicht jetzt so ist, dass Russland eine quasi Donbass First, also eine Donbass zuerst Strategie gewählt hat. Das heißt, im Moment konzentriert sich Russland eben auf diese Offensive in der Donbass-Region. Wenn diese Offensive dann mal ihre ersten primären Ziele erreicht hat, werden vielleicht Truppen abgezogen, Richtung Kursk eben verlegt. Und dann wird langsam dieser Kursk Pocket, wie man sagen würde auf Englisch, eben vielleicht möglicherweise zusammengedrückt. Vielleicht schaffen es die Ukrainer auch länger durchzuhalten in Kursk und letztendlich in einen Abnutzungskrieg zählt letztendlich die sogenannte Abnutzungsrate, so brutal das auch klingen mag. Das heißt also die relative Verlustrate der zwei Kriegsparteien, was Menschen und Material betrifft. Und vielleicht kann die Ukraine hier auch noch einen Achtungserfolg in der Kursregion erzielen, indem sie sich langsam zurückzieht und eben sukzessive den russischen Gegner hier größere Verluste beifügt, der eben in mehreren Angriffen erst die Ukraine hier rausdrängen wird über die nächsten Monate. Es bleibt also abzuwarten, das Gefechtsfeld ist äußerst dynamisch. Ich warte jetzt, dass solange die Ukraine russisches Territorium besetzen, keinen nennenswerten Vorstoß, auch was Verhandlungen zwischen den beiden Kriegsparteien betrifft.
Und was genau vermutet Gadi als Motivation der Ukraine in die Region Kursk in Russland vorzustoßen?
Ich glaube, es gibt Evidenz, beziehungsweise würde ich vermuten, dass natürlich auch diese Offensive damit zu tun hat, dass man eben erwartet hätte, dass vielleicht Donald Trump im Jänner 2025 im Weißen Haus sitzen wird und dass Donald Trump quasi die Ukraine vor vollendete Tatsachen stellen würde, was jetzt eine weitere Waffenhilfe betrifft oder auch weitere finanzielle Unterstützung. Und ich glaube, dem wollte man zuvorkommen, indem man quasi Facts on the ground, also Fakten am Boden, geschaffen hat. Ich glaube, was dafür spricht, ist eben das Faktum aus rein militärischer Perspektive, dass genau diese Offensive irgendwann einmal auch 2025 hätte stattfinden können. Es gibt keinen wirklich nennenswerten Grund, warum gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt solch eine Offensive aus militärischer Perspektive stattfinden hätte sollen. Natürlich ist es so, dass die Ukraine nach wie vor massiv abhängig ist von westlichen Partnern, vor allem den Amerikanern, und dass das natürlich auch bei meiner letzten Reise in die Ukraine immer wieder debattiert wurde, eben wer gewinnt, wer sitzt im Weißen Haus. Aber letztendlich ist es schon so, und da schließe ich jetzt wieder den Bogen zu unserem Lab, das wurde dort auch besprochen. Ich glaube schon, wenn die Ukraine diesen Krieg wirklich verliert, das heißt also verlieren definiere ich hier, wenn wirklich die Ukraine als unabhängiger Staat aufhört zu existieren, dann hat das massive sicherheitspolitische Konsequenzen für Europa. Nicht so sehr eigentlich für die Vereinigten Staaten, aber vor allem für Europa. Daher verstehe ich es nicht ganz, dass die Amerikaner hier federführend sind in der Verteidigung der Ukraine quasi oder in der Unterstützung. Wir immer nach Washington blicken und wir es nicht schaffen, auf europäischer Unionsebene uns hier gut zu koordinieren. Das ist nicht nur ein reines Kapazitätenproblem auf der militärischen Ebene, sondern auch natürlich eine Frage des politischen Willens. Ja.
Es ist für Außenstehende ja immer schwierig zu erklären, was von Alpbach übrig bleibt. Manche sehen in den 2 Wochen nur ein Summer Splash für die Bildungselite, andere fahren völlig inspiriert zurück und kriegen trotzdem schwer auf den Punkt, was hier passiert ist. Alpbach is what you make of it. Das ist das Forumsmotto in diesem Jahr und ich finde, das trifft es ziemlich. In den Labs wurde in den vergangenen Tagen jedenfalls an einer besseren Zukunft gebastelt. Eine deutsche Stadt, die Alpbach seit Jahren für sich nützt, ist übrigens Mannheim. Zum 3. Jahr in Folge sind die Stadtvertreter hier. Warum? Das erzählen Ihnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am besten gleich selbst. Davor aber noch ein kleiner Einschub. Wussten Sie eigentlich, dass die Alpbacher selbst das Forum gar nicht Forum oder EFA nennen, sondern College? Wobei der Ursprung dafür auch den Alpbachern selbst nicht immer ganz klar ist, wie mir eine Dorfbewohnerin erzählt hat.
Wie sagt sie im Dorf?
Jetzt ist College mehr da, so sagen
wir. Und warum?
Ich weiß nicht.
Ich habe Ihnen die Antwort jetzt rausgesucht. Das hat damit zu tun, dass das Forum zu seiner Gründung 1945 Internationale Hochschulwochen des österreichischen College in Alpbach geheißen hat. College, weil die Lehrer von den Schülern und die Schüler von den Lehrern gelernt haben, wie es Andreas Dreichel heuer auch in seiner Eröffnungsrede erklärt hat. Diese Bezeichnung hielt aber nicht lange. Bereits 4 Jahre später, 1949, wurde es schon zum Europäischen Forum Alpbach. Das ist jetzt 75 Jahre her, aber für die Alpbacher ist es noch immer das College geblieben. Doch zurück zu den Lab Days. Warum ist das Forum für die Stadt Mannheim so wichtig? Dafür muss man ein bisschen die Geschichte des 10x100 Labs verstehen, das übrigens von Caroline Paul Thiel vom Politics of Tomorrow's Institut geleitet wird und von Indy Joha vom Dark Matter Labs. Das 10x100 Lab fand nämlich 2022 zum ersten Mal statt, kurz nachdem das 6. Report des Weltklimarates rauskam. Und in diesem Lab war auch Peter Kurz Teilnehmer, damals Oberbürgermeister von Mannheim.
Also die erste Veranstaltung war 2022 und sie war wirklich ein Impuls für uns, überhaupt die Dimension wahrzunehmen, wie sehr wir uns eigentlich ändern müssen in allen Dimensionen. Und weil das Ganze natürlich so breit angelegt ist, haben wir uns auf ein Thema konzentriert, das ist der Lebensmittelsektor. Wenn man also diesen Bereich grundlegend verändert, dann ist natürlich ganz viel ansprechbar, von Gesundheit über Artenvielfalt, über Schutz des Wassers, wie viel Natur haben wir in der Stadt etc. Also das ist ein Thema, das am Ende alle bewegt. Und klar war auch, dass wir etwas brauchen, was ich mal nennen würde, so eine Art inhaltliches Community Building. Also es geht ja nicht darum, dass sich eine Stadtverwaltung jetzt anders ernährt, sondern dass sich eine Stadt anders ernährt.
Die Stadt hat daraufhin ein Local Green Deal Team gegründet, also in Anlehnung an den Green Deal Act der EU. Und das stellt sich jetzt unter der Leitung von Frieda Brad-Smith die Frage, wie man den Ernährungssektor aus kommunaler Sicht ändern kann.
Also wir als Local Green Deal Team sind letztes Jahr an den Start gegangen. Gleichzeitig hat die Stadt Mannheim oder im Winter davor einen Klimaschutzaktionsplan mit ganz vielen konkreten Maßnahmen auf den Weg gebracht. Im Bereich Ernährung schauen wir uns alle Teile der Lebensmittelwertschöpfungskette an, von der hoffentlich ökologischen, umweltfreundlichen Lebensmittelproduktion zu, wie bleiben Lebensmittel regional, wie kriegen wir die auf die Teller, in unsere Gemeinschaftsverpflegung und auch wie reduzieren wir die Verschwendung davon. Also ein Beispiel wäre, ein Bauer arbeitet bei einem Demonstrationsnetzwerk Pflanzenschutzmittelreduktion, also der wird experimentiert, genau wie man eben gezielter und dadurch weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen kann. Die Bauernschaft ist auch eingebunden in Biotopverbundplanungen und so weiter. Das sind jetzt nicht alles Sachen, die jetzt nur das Local Green Deal Team macht, sondern wo wir uns eben einklinken können. Jetzt planen wir im nächsten Februar mit einem Museum in Mannheim auch so einen Regionalvernetzungsmarkt zu machen, wo wir zeigen, was gibt's denn alles für verschiedene Arten von Landwirtschaft hier in der Region oder auch neue Konzepte, wie man Dinge vermarkten kann, wie man BürgerInnen einbezieht, wo drückt der Schuh, wie steht's um die Zukunft und dass wir eben die Akteure dort sprechen, sich austauschen lassen.
Die Grundlagen dafür wurden zum Teil in Alpbach gelegt. Und auch die Mannheimer Schülerinnen und Schüler hatten etwas davon. Deren Essen wurde in den Schulkantinen nämlich auch teilweise umgestellt.
Wir haben Verträge mit Caterern, die uns beliefern. Und es gibt eigentlich in jeder Schule jeden Tag eine vegetarische Linie, also eine Vollkost mit Fleisch oder Fisch oder eine vegetarische. Und in den Kitas sogar verstärkt fast ausschließlich vegetarisch. Und auch der Anteil von Bio wird immer mit den Rahmenverträgen gesteigert. Wir sind da teilweise bei 50% schon. Wir sind auch Fairtrade Town seit über 10 Jahren, also seit 2012, ja, genau, 12 Jahren. Genau, also da wird auch ein Schwerpunkt drauf gelegt. Aber ja, natürlich ist viel Verbesserungspotenzial, auch was eben Regionalität anbelangt. Und genau, dass man einfach guckt, wie kann man die Transportketten auch gering halten, dass das Essen wirklich frisch ist, lokal, gesund gestaltet, ausgewogen und da eine Akzeptanz ist und auch preislich eben das für alle zugänglich ist, wobei genau die Stadt da eben unterstützt bei Familien, die sich das zum Beispiel nicht leisten können, ja.
Was hat die Stadt heuer in Alpbach erarbeitet? Das habe ich Diana Brezell gefragt, die mittlerweile die erste Bürgermeisterin von Mannheim ist.
Wir haben mehrere Projekte erarbeitet, insbesondere eins, das Vielfalt heißt. Es geht darum, Landwirtschaft mitten in der Stadt zu zeigen und dort auch einen Ort zu kreieren, an dem Landwirtschaft anfassbar wird und auch gelernt werden kann, dass man eben Landwirtschaft tatsächlich auch in kleinen Kindergärten anbauen kann, in Schulen Anbau machen kann, dass möglicherweise aus der Region direkt die Lebensmittel nach Mannheim kommen können, dass dort ein Zentrum entsteht, in dem das möglich wird und in dem auch die multikulturelle Gesellschaft von Mannheim sich wiederfindet und eben dort auch Landwirtschaft auf den Weg bringen kann.
Was für Probleme müsst ihr dafür überwinden?
Ja, natürlich. Wir müssen die Leute an Bord holen, die dort in irgendeiner Weise aktiv sind. Und wir brauchen Geld und Menschen, die es umsetzen können. Und vor allen Dingen auch erstmal jemand, der einen Projektantrag schreiben kann, um dieses Geld zu bekommen. Das braucht viel Wissen, viel Input aus allen möglichen Bereichen. Und das müssen wir zusammenbringen.
Ja, mit der Finanzierung fallen und steigen die Projekte. Der Klimakoordinator von Linz, Oliver Schrott, hat sich als Lab-Teilnehmer jedenfalls auch mit dem Mannheimern ausgetauscht und auch selbst für Linz-Projekte erarbeitet.
Wenn wir mal ganz einen klaren Plan, um Linz klimaneutral zu machen, der ist auch im März im Gemeinderat beschlossen worden. Aber letztlich geht es ja darum, das wird ganz, ganz viele unterschiedliche Projekte brauchen. Und da haben wir heute und gestern einfach auch viel Methodisches gelernt, viel Know-how, wie man das gemeinsam mit den Linzer Stakeholderinnen, mit den Firmen, mit den Bürgerinnen jetzt die nächsten Jahre, Jahrzehnte auf den Weg bringen. Und solche Formate wie hier sind für uns total nützlich, einmal wirklich die internationale Perspektive zu bekommen. Und da können wir dann einfach wieder super in Linz weiterarbeiten.
Bevor wir gleich am Ende unserer heutigen Geschichte sind, kommt jetzt noch ein kurzer Hinweis. Man könnte auch Eigenwerbung dazu sagen. Ich hoffe, Sie verzeihen uns das. Aber es gibt Wichtiges zu vermelden. Wir laden nämlich auch in diesem Jahr zum Talk auf der Alm. Und zwar am kommenden Dienstag, am 27. August. Und dort diskutiert mein Kollege Michael Köttritsch, der Leiter des Karriere- und Management-Ressorts der Presse, mit folgenden Gästen. Und zwar mit Klaus von Moltke, dem Geschäftsführer der BMW Group Werk Steyr, mit Christian Plaas, Partner Sustainability Services EY Denkstadt, Oliver Suchotzki, Partner People Consulting EY Österreich und mit Erika Wagner, der Leiterin des Instituts für Umweltrecht an der Johannes Kepler Universität Linz. Der Titel des Hikes heißt Nur wer offen für Neues ist, ist ganz dicht und die Gäste werden hier über nachhaltiges Wirtschaften sprechen und welche Herausforderungen und Chancen das bringt. Der Treffpunkt dieser Wanderung ist wieder um 8.30 Uhr vor dem Kongresszentrum und von dort geht es dann gemeinsam zur Zirmalm. Und jetzt kommt's, Sie können dabei sein. Es gibt nämlich noch einige Restplätze. Melden Sie sich also bei Interesse gerne an unter veranstaltungen@diepresse.com. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. In der morgigen Folge erzählen wir Ihnen dann von unserem Brown Bag Lunch am Montag. Zudem will ich Sie natürlich auch herzlich einladen. Das war Folge 4 aus Alpbach am Samstag, den 24. August. Wir hoffen, unser kleines Forumsjournal macht Ihnen richtig große Freude. Wir sagen Adieu und freuen uns, wenn Sie morgen wieder einschalten.
Was in Alpbach wichtig ist.
And we all want to see results.